Herzlich willkommen und schön, dass du bei Zuhause bei Golfblocks eingeschaltet hast. Wir sprechen über New Work, Nachhaltigkeit, Wandel und Golfthemen, abseits von Handicap und 18 Loch. Themen, die wichtig sind für unsere Arbeit und für unsere Vision. Gemeinsam im Austausch mit Experten, anderen Gründerinnen, kreativen und spannenden Persönlichkeiten teilen wir unser Wissen und geben Impulse. Ich bin Lina und heute spreche ich mit Rainer Goldrian. Rainer war über 30 Jahre in der Geschäftsführung der PGA of Germany aktiv. Rainer ist Familienmensch und mit viel Leidenschaft bei allem, was er macht, dabei. Er hat den Golfsport in vielerlei Hinsicht geprägt. Und wir sprechen über die Highlights seiner beruflichen Karriere und die großen Themen, die es aktuell in der Branche gibt. Gemeinsam schauen wir uns an, was es braucht, um den Golfsport wieder nach vorne zu bringen und stellen selbstverständlich auch die Frage, was er als nächstes vorhat. Falls du zum ersten Mal unseren Podcast hörst und er dir gefällt, freue ich mich, wenn du uns folgst. Teile ihn auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Also, los geht's, Kaffee ist fertig, wir sind bereit, du auch. Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Bis gleich. Hallo Rainer, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute diese Aufnahme gemeinsam machen.
Ich freue mich auch, liebe Lina, und bin sehr gespannt.
Rainer, jeder, der im Golfsport ein bisschen tiefer drinsteckt, der kennt dich. 30 Jahre PGA of Germany in der Geschäftsführung. Du hast, glaube ich, diese Branche sehr geprägt durch deine Art. Aber wir finden hier im Podcast immer sehr spannend, wer sind denn die Persönlichkeiten hinter diesen großen Rollen? Und deswegen würde ich dich bitten, stell dich doch einfach mal ganz kurz in eigenen Worten vor. Was ist dir wichtig? Was macht dich aus?
Ich war jetzt in der Tat über 30 Jahre in der Golfbranche tätig, obwohl ich von meinem Ursprung, meinem sportlichen Ursprung eigentlich vom Tennis komme, aber letzten Endes sehr früh die Liebe zum Golf entdeckt habe und nach einigen Jahren in der Industrie dann seit 30 Jahren in der PGA tätig war mit großer Begeisterung und großer Freude bis letzte Woche. Jetzt bin ich 68 Jahre alt und wurde jetzt gebührend verabschiedet. Das war sehr berührend und emotional, die ganzen Weggefährten aus dieser Zeit wieder zu sehen und zu hören. Und jetzt bereite ich mich auf andere Projekte vor. Ganz in den Ruhestand möchte ich noch nicht gehen. Ich werde noch ein bisschen das Netzwerk, das ich im Golf aufgebaut habe, versuchen weiter zu nutzen. Ansonsten zu meiner Person. Ich bin jetzt im mehr als rentenfähigen Alter. Ich bin 68 Jahre alt, verheiratet mit einer 20-jährigen Tochter. Und wir alle haben im Lauf der Jahre Golf als Sport und als Freizeitbeschäftigung kennen und schätzen gelernt. Und insofern sind wir mittlerweile eine golfdurchseuchte Familie in jeglicher Hinsicht.
Ja, aber ich würde sagen, in sehr positivem Sinn. Ich habe deine Frau und deine Tochter ja auch sehr persönlich kennenlernen dürfen. Also, gerade bei deiner Tochter muss ich dir das Kompliment aussprechen. Da hast du einen guten Job gemacht.
Ja, das, was mich, du hast gefragt, was mich charakterisiert, letzten Endes, die Vorlieben oder Dinge, die ich außerhalb des Golfs gern mache. Grundsätzlich ist Sport und Fitness etwas, was mich begeistert, aber Familie und Freunde, würde ich auch sagen, sind ein zentraler Bestandteil meines Lebens und letzten Endes alles, was mit Gesundheit und auch mit Glaube zu tun hat, das spricht mich an und mit diesen paar Schlagworten würde ich mich kurz charakterisieren wollen.
Ich wiederhole es nochmal, 30 Jahre PGA of Germany, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, aber ich frage es dich trotzdem. Was waren denn deine Highlights? Gibt es so Momente, an die du dich erinnerst, wo du sagst, boah, das werde ich nie in meinem Leben vergessen?
Ja, da gibt es natürlich in dieser langen Zeit einige Erlebnisse, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Und die Landschaft vor 30 Jahren für Golf in Deutschland und insbesondere für Professional Golf war natürlich noch nicht so entwickelt. Und ich hatte das Glück, an einigen zentralen Geschehnissen teilhaben zu können, die sich so in Deutschland entwickelt haben. Letzten Endes die gesamte Turnierszene, die insbesondere dann in den 90ern zum Blühen kam mit vier European Tour Events in Deutschland, zwei Ryder Cup Bewerbungen. Leider waren sie beide erfolglos, aber das hat auch einen gesellschaftspolitischen Hintergrund. In anderen Ländern war die politische Unterstützung eine andere, denn das Ganze hat natürlich einen hohen Finanzbedarf und deswegen sind wir leider zweimal mit der Bewerbung gescheitert, aber es war trotzdem ein Meilenstein und ein großes Erlebnis, das zu versuchen und dann, auch wenn es gescheitert ist, mehrfach selber beim Ryder Cup vor Ort gewesen zu sein, zum Teil auch in offizieller Mission, weil ich in den letzten Jahren auch im Board der PGA of Europe vertreten war und dementsprechend den Ryder Cup dann aus nächster Nähe erleben durfte. Das war international sicherlich einer der Höhepunkte. National die grundsätzliche Entwicklung in Deutschland, nicht nur innerhalb des Professional Golfs, sondern auch mit allen befreundeten Verbänden, natürlich allen voran der Deutsche Golfverband, der Golfmanagementverband, der Greenkeeperverband. Dort gibt es viel mehr Dialog und Kommunikation, als das vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Und zum Wohl sowohl des deutschen Amateurgolfers als auch der Spitzenspieler. Und die Szene in Deutschland ist gut aufgestellt. Golf hat den Touch des Elitären verloren. Es ist eine olympische Sportart. Es wird als echter Sport anerkannt. Aber es ist natürlich auch eine Freizeitbeschäftigung und vor allem auch im hohen Alter eine Freizeitbeschäftigung. Und deswegen ist es schön zu sehen, dass Golf in den letzten Jahrzehnten aus einer Ecke herausgekommen ist, die dem Sport nicht so gut getan hat und jetzt sowohl gesellschaftlich als auch sportlich hervorragend dasteht. Und das ist eine erfreuliche Entwicklung, an der ich teilhaben durfte.
Gibt es zurückblickend irgendetwas, wenn du daran zurückdenkst, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, wo du sagst, boah, das würde ich definitiv nicht noch mal so einmal machen?
Naja, da zögere ich etwas, denn ich denke, die Entscheidungen, die gefallen sind, waren selten singulärer Natur von meiner Seite, sondern sind sowohl in unseren internen Gremien so gefallen, als auch mit den befreundeten Verbänden national und international. Und es ist schwer zu beurteilen, ob eine Entscheidung, wenn sie anders getroffen worden wäre, gut getan hätte dem deutschen Golf. Ich denke, dass das, was im Moment dasteht, sehr, sehr kompakt und gut entwickelt ist. Das soll nicht heißen, dass man nicht auch die eine oder andere Entscheidung hätte überdenken können. Aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Persönlich freue ich mich total, dass insbesondere die Pro-Golf-Tour, diese anerkannte Satellite-Tour, die wir seit vielen Jahren mit der Langer Sportmarketing gemeinsam betreiben, so erfolgreich war. Denn ich verhehle nicht, dass als das anstand, diese Tour zu übernehmen und respektive tatsächlich zu kaufen, war ich sehr, sehr skeptisch. Und glücklicherweise hat man mich in den Gremien überstimmt, denn das wurde eine Erfolgsgeschichte, sowohl ideell als auch wirtschaftlich steht die Tour jetzt sehr auf gesunden Füßen. Und ich bin froh, dass ich damals nicht die Alleinentscheidungsgewalt hatte, denn ich war nicht so überzeugt von dem Erfolg und bin jetzt sehr froh zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Also da muss man auch sein Ego hinten anstellen und sagen, Gott sei Dank, gab es Klügere als mich.
Ihr habt ja vor gar nicht allzu langer Zeit, kann man sagen, die PGA of Germany Business Division ins Leben gerufen und damit, ja, ich sag mal, mehr Player in der Golfbranche zusammengebracht. Nicht nur die Sportler, die Pros, sondern alle diejenigen, die auch businessmäßig darin verhaftet sind. Ich selber bin auch Teil der Business Division. Und bin da halt sehr dankbar dafür, dass halt man zum ersten Mal diesen Sport halt zusammengeführt hat in einem Netzwerk mit denjenigen, die ja in dieser Branche mit etwas ganz anderem aktiv sind. Also angefangen von den Golfanlagen natürlich, die sehr dicht dran sind und Sportherstellern, aber viel halt auch im Bereich Reisen und alles, was damit zusammenhängt. Und damit öffnet sich natürlich öffnen sich noch viel mehr Themen, ja, was die Golfbranche halt angeht, die man halt gemeinsam miteinander diskutieren und vielleicht auch gemeinsam angehen kann. Weil so habe ich tatsächlich den Golfsport selber wahrgenommen als Jugendliche, als Kind, dass es so, ich sag mal so, den Sport gab und dann gab es so dieses Business. So, und ich habe immer nicht so ganz verstanden, wo denn da die Grenze ist oder warum denn da eine Grenze ist. Wenn du jetzt mal gerade in diesen Bereich halt reinguckst, wo siehst du persönlich denn so die größten Herausforderungen, vor denen die Golfbranche im Gesamten halt steht?
Naja, die Herausforderungen der Branche liegen ganz bestimmt im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wie gesagt, die Golfanlagen haben natürlich einen hohen Flächen- und Ressourcenbedarf. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit nicht immer ganz leicht zu vermitteln, auch wenn eine Freizeitanlage eben mittlerweile allen zur Verfügung steht. Das war ja sicherlich 40, 50 Jahre früher nicht so der Fall, eben bei Golf als Millionärssportart gilt. Und mittlerweile wird es anerkannt, dass es eben eine echte Naherholungsfläche ist. Dennoch ist natürlich der Platzbedarf höher als auf einem Tennisplatz oder einem Fußballplatz. Und dementsprechend sind natürlich auch die Herausforderungen an das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein bisschen größer. Ist ganz sicherlich ein wesentlicher Punkt. Der zweite ist, so schön das ist, dass Golf Zugang eben auch für alle Menschen mittlerweile bietet, dass da natürlich auch ein gewisser, naja, Kostendruck entstanden ist. Golf ist leistbarer geworden, ist günstiger geworden, mit dem Nachteil, dass natürlich die Pflege und das Betreiben eines Golfplatzes aufwendiger geworden ist, insbesondere in unseren Breiten, weil wir eben nicht 12 Monate Saison haben, wie das in südlichen Ländern der Fall ist, sondern im Winter hat man das Problem, den Platz von Schädlingen sozusagen freizuhalten. Die Mitarbeiter haben aus naheliegenden Gründen nicht so viel zu tun. Das heißt, es ist ein Saisongeschäft, das sich im Wesentlichen in Deutschland zwischen März und Oktober abspielt. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Und insofern ist auch dieses Thema Business Division, das du angesprochen hast, für uns sehr, sehr wichtig, neben den klassischen Mitgliedern, den Teaching Professionals und den Playing Professionals, ist die Verknüpfung zu dem Thema Business, nicht nur zum Firmenbusiness, also Partner von Golfanlagen oder Partner von Golfspielern, sondern auch die Personen, die selber in der Branche tätig sind und zum Beispiel eben Golfplätze betreiben, Golfplätze pflegen, Industrie. Dieser Dialog der muss aufrechterhalten werden. Und da haben wir mit der Business Division eine Plattform geschaffen, die alle Player, die im deutschen Golf im Moment unterwegs sind, unter ein Dach bringt. Und Kommunikation ist meistens das A und O, um Probleme lösen zu können. Und wenn man weiß, wo man sich hinwenden kann oder wenn man weiß, wo man Probleme diskutieren kann, in was für Foren, dann ist die Lösung natürlich näher, als wenn jeder nur vor sich selber hinwurschtelt. Also insofern ist die Vision der Business-Mitgliedschaft für uns eine entscheidende, nicht nur was die PGA betrifft, sondern den gesamten deutschen Golfmarkt.
Gibt es irgendeinen Impuls, den du gerne, ich sag mal, uns jüngerer Generation Golf mitgeben möchtest?
Naja, ich möchte nicht anmaßend wirken in irgendeiner Form, aber
Bist du
ich
nicht?
glaube.
Kann ich dich beruhigen? Bist du nicht? Komm raus damit. Ich höre zu. Ich höre dir wirklich aufmerksam jetzt zu.
Ich glaube, dass die Entwicklung des deutschen Golfs entscheidend eben durch die junge Generation jetzt nach vorne getrieben werden kann und muss. Wir müssen aufhören, Golf als eine Rentnersportart zu sehen. Glücklicherweise ist Golf auch eine Sportart, die von Rentnern und noch älteren Leuten wunderbar betrieben werden kann und ausgesprochen gesundheitsfördernd ist. Aber um nachhaltig Golf zu platzieren in Deutschland, auch gesellschaftspolitisch zu platzieren, muss es in die junge Generation, und damit meine ich nicht junge Erwachsene, sondern auch noch stärker in den Bereich Kinder und Jugendliche. Es gibt Ambitionen der Kultusministerien, Golf als nur Neigungsgruppe zu verankern im Schulunterricht. Golf gilt bei Kindern meist noch nicht als besonders cool. Es hat noch ein Image, das langsam aufgeweicht wird. Und da würden natürlich die Schulen und die Eltern sehr, sehr helfen, um Golf langfristig zu verankern. Dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Zugang. Die Problematik bei Golf ist, dass die Plätze im Wesentlichen natürlich nicht sehr stadtnah sind, weil der Platzbedarf einfach groß ist. Das heißt, Kinder und Jugendliche haben es schwer, auf dem Golfplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Und selbst Fahrrad ist oft zu weit. Wenn ich 10, 12 Kilometer mit dem Fahrrad fahren muss, dann sind die Eltern nicht begeistert. Das heißt, es müssen Initiativen entwickelt werden, die Sportart sowohl zugänglich als auch attraktiv machen, für junge Leute. Und da passiert glücklicherweise einiges. Also diese Initiativen sind elementar, um langfristig Golf in der deutschen Gesellschaft zu verankern, so wie das teilweise in anderen Kulturkreisen schon der Fall ist. Stichwort Skandinavien, Stichwort Island, Amerika ohnehin. Und da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber die Initiativen, die seitens der Schulen und seitens des Kultusministeriums begonnen worden sind, die stimmen mich sehr zuversichtlich.
Also öffentliche Initiativen bin ich absolut bei dir und die skandinavischen Länder, insbesondere Schweden, haben es uns ja sehr erfolgreich vorgemacht. Da sind diese Initiativen sehr, sehr früh gestartet worden, vor vielen, vielen Jahren. Ich kann nicht genau sagen, wann, aber also bestimmt schon 20 Jahre her. Und dort spielen sehr, sehr viele Generationen Golf inzwischen, weil es Schulsport geworden ist tatsächlich.
Absolut.
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die eine sehr hohe Selbstmordrate hatten und überlegt haben, wie bekommt man die Menschen an den Sport heran, gerade im ländlichen Bereich und, und. Und da war Golf sehr naheliegend, ne? Aber Zugang war eins der Hauptthemen, da bin ich voll bei dir. Ganz witzig, ich hatte es damit letztens mit einem befreundeten Marketeer, der auch golft. Man müsste eigentlich genau dieses Modell, was wir bei uns in der Familie machen, mal weiter reinbringen. Fitnessstudios akquirieren ja ganz viel mit solchen Aktionen Bring Your Friend, ja. Aber wir haben ja tatsächlich eine, ich will es nicht beschreien, dass der Golfsport vom Aussterben bedroht ist, aber wir haben doch einen sehr hohen Altersdurchschnitt im aktiven Golf.
Ja.
Man könnte doch einfach mal versuchen, Bring Your Enkel-Aktion zu machen. Weil genau das ist es, was wir bei uns in der Familie machen. Also es geht halt um Zugang halt auch. Und ich glaube, mein großer Sohn würde nicht so viel und so aktiv Golf spielen, wenn mein Vater, der schon Rentner ist, der auch passionierter Golfer ist, nicht diese ganzen Themen wie Ostergolfcamp, Fahrten etc. übernehmen würde. Ja? Und am
Ja.
Ende machen die beiden halt auch eine Sache, die sie beide lieben, halt auch zusammen. Und in welchem Sport ist denn das noch möglich? Ja, also,
Absolut.
und
Absolut. Das ist die
daran liegt
große,
auch,
große Chance. Ja.
genau, da liegt eine Riesenchance drin, ja, was viele nicht verstehen. Umgekehrt genauso einfach ja Communities und Familien auch wieder näher zusammenzubringen, die vielleicht nicht so viel sonst miteinander machen. Und ja, arbeitstätige Eltern sind, kann ich aus meiner Sicht nur froh, wenn die Kinder sich bewegen, weil das ist auch ein Riesenthema heutzutage. Ja,
Absolut,
es
absolut.
ist nicht mehr wie vor 25 Jahren, dass man sich wie selbstverständlich sein Fahrrad schnappt, die Nachbarskinder einsammelt und dann um den Block fährt. Das passiert nicht mehr. Also die hängen sehr, sehr viel vorm Computer, bewegen sich zu wenig etc. Und da liegt in sowas halt auch eine Riesenchance, ne?
Absolut, würde ich voll zustimmen.
Ja. Ja, am 1. März, ist gar nicht so lange her, hieß es offiziell Goodbye PGA of Germany. Und ich frage jetzt mal ganz neugierig, was jetzt? Ich meine, ich kenne dich ja ein bisschen. Du wirst garantiert nicht nur mit dem Hund zu Hause sein und ein bisschen golfen und ein bisschen Gassi gehen. Du hast doch bestimmt schon irgendwelche neuen Projekte im Visier, Rainer.
In der Tat, ja, in der Tat bin ich schon in andere Projekte involviert mittlerweile, seit ja unmittelbar im Anschluss an meine PGA-Zeit habe ich mich ja engagiert bei einem Veranstalter im Golftourismusbereich. Da werde ich jetzt nähere Infos in den nächsten Tagen bis Ende März, Anfang April kundtun. Ich wollte das bloß nicht allzu nah an mein Ausscheiden an die PGA knüpfen, aber die Projekte, die jetzt da anstehen, die brauchen natürlich auch eine gewisse Marktkenntnis und ein Netzwerk. Und das bin ich froh, dass ich das noch einbringen kann. Tourismus und Golf liegt naturgemäß sehr eng zusammen, weil man in Deutschland üblicherweise nicht 12 Monate im Jahr Golf spielen kann. Also ist die Nachfrage nach Golfreisen in der Winterzeit ohnehin sehr, sehr groß. Zusätzlich ist natürlich der Golfspieler ein interessantes Objekt in der Tourismusbranche, weil er eben üblicherweise mehr reist als andere Sportler, gegebenenfalls auch etwas mehr Budget hat, um auf Reisen das auszugeben und das Ganze zu verknüpfen, neue Destinationen. Also ich werde mich vor allem mit Development von noch nicht so bekannten Golfspots beschäftigen, insbesondere ja im Bereich UK and Ireland, dass man sagt, okay, nicht nur die bekannten, weltberühmten Plätze, auf denen die Open gespielt wird oder Ryder Cup stattgefunden hat, sondern auch ein paar sogenannte Hidden Gems sozusagen zu finden in kleineren Orten mit Boutique-Hotels, mit anderen Freizeitaktivitäten über das Golf hinaus, Stichwort Cornwall, Stichwort Highland Games in Schottland und so weiter, Whisky Tasting, all das ein bisschen zu verbinden. Das wird mein erstes Projekt werden und Näheres werde ich in den nächsten 2, 3 Wochen über eine Pressemeldung kundtun. Aber ich freue mich, dass ich nach wie vor in der Szene ein bisschen vor Ort bin, um all die Weggefährten der letzten Jahre zumindest unregelmäßig wiederzusehen. Und ja, und es gibt noch ein, zwei andere Projekte, mit denen ich mich auch im Moment befasse, die sind noch nicht konkret. Das mit der Entwicklung, mit dem Development im Golftourismusbereich, das ist schon real und von dort aus werde ich versuchen, das weiterzuentwickeln und weiterhin im Golf an Bord zu bleiben, sozusagen.
Da freue ich mich sehr drauf. Und ganz ehrlich, wenn das rauskommt, da werde ich auch mal reinschauen. Denn wenn, wie du weißt, meine Familie, wir sind alle golfbegeistert und wir reisen halt alle sehr gerne zusammen auch. Und ja, tatsächlich, Irland, Schottland, das steht schon lange auf unserer Liste. Wir haben gesagt, wir machen das erst, wenn unsere Jungs auch richtig golfen und da auch Spaß dran haben. Und das ist ja jetzt
Sehr
soweit.
schön, da passt es ja zusammen. Da
Von
haben wir ja
daher
in gewisser
passt das
Linie
ganz
auch
gut
Kontakt.
zusammen.
Ja,
Ja,
schön.
genau. Super. Rainer, eine Frage zum Schluss. Das ist unsere berühmte Frage in unserem Podcast zu Hause bei Golfblocks. Und zwar die Frage: Wie sieht dein perfekter Flight aus? Wenn du
Ja.
wünschst dir was. Es ist wirklich, es ist Genie in the Bottle. Wünsch dir was.
Wünsch mir was. Ja, also mir fallen tatsächlich drei Namen ein. Der erste Name, da bin ich, glaube ich, in bester Gesellschaft, den würden viele nennen, weil es eine ja, für mich beeindruckende Persönlichkeit ist und ein begeisterter Golfer. Das ist Barack Obama und das wäre sehr interessant zu hören, wie er seine 8 Jahre Präsidentschaft gesehen hat. Ich halte ihn für einen sehr inspirativen Menschen und das fände ich schön, mit ihm auf einer Golfrunde zu sein. Der zweite wäre Jack Nicklaus. Ja, der ist schon nicht mehr in his prime sozusagen, was das Golf betrifft.
Ja.
Aber war in gewisser Weise ein Hero, als ich angefangen habe, Golf zu spielen. Und er hat sehr lange noch in etwas fortgeschrittenen Alter, ähnlich wie Bernhard Langer, mit den Großen mithalten können. Und er hat den Golfsport sehr, sehr geprägt, wie es vielleicht danach nur noch Tiger Woods gelungen ist. Und Jack Nicklaus ist eine bedeutende Figur in der Entwicklung des internationalen Golfs. Und das fände ich sehr spannend, was er zu erzählen hat, weil es einfach ein größerer Umfang ist durch sein Alter letzten Endes. Kann er eben auch erzählen, wie es in den 60er und 70er Jahren war und wie es sich selbst entwickelt hat. Und last but not least, ein bisschen ein Rebell. Nämlich Alice Cooper, der Rockmusiker, der ja ein geradezu manischer Golfer ist. Er selber hat gesagt, dass ihm das sein Leben gerettet hat, weil er ja doch etwas im Drogen- und Alkohol gefährdet war zu versinken und dann Golf entdeckt hat und jetzt nicht nur ein begeisterter, sondern vor allem auch ein sehr guter Golfer geworden ist. Und ich finde es beeindruckend, weil er natürlich von seiner Figur her nicht automatisch als Golfer wahrgenommen wird, eben als Rockmusiker und auch mittlerweile natürlich schon etwas betagter. Aber er bricht quasi eine Mauer ein, von einer vermuteten Richtung zum reinen Golfsport. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass jemand, der eigentlich nicht mit Golf zu assoziieren wäre, rein von der Optik, dann eine solch hohe Begeisterung an den Tag legt. Und die Mischung dieser drei Leute, das fände ich ausgesprochen interessant. Da würde ich mehr auf die Gespräche hoffen als auf eine gute Golfrunde, aber das fände ich ausgesprochen vielversprechend.
Ja, und du triffst es damit eigentlich, du triffst es damit den Nagel auf den Kopf. Darum geht es beim Golf auch, eine gute Zeit gemeinsam zu haben. Wir werden fast alle keine Profisportler mehr und es geht darum, einen guten Tag zu haben, eine gute gemeinsame Zeit, sich auszutauschen. Natürlich auch Sport gemeinsam zu machen. Und ja, man darf schon dem einen oder anderen Handicap hinterherjagen, das ist schon in Ordnung. Aber gerade wenn man mit solchen Persönlichkeiten auf der Runde ist, spielt das Zwischenmenschliche doch noch eine viel, viel größere Runde.
Absolut,
Ja.
absolut. Und das ist das Schöne, dass es dann 4, 5 Stunden dauert und man wirklich einen Einblick hat. Man hat relativ große Phasen der Inaktivität beim Golf, wenn man zum nächsten Ball und dann kann man sich anders unterhalten als in Sportarten wie ja, Tennis, Fußball, was auch immer. Also es ist ein sehr kommunikativer Sport und dabei tut man noch der Gesundheit was Gutes.
Rainer, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen hinter die Kulissen hast blicken lassen und ein paar Dinge mit uns geteilt hast.
Danke dir, liebe Lina. Und ja, jetzt können wir wirklich die Golftaschen packen und ich hoffe, dass viele unserem Beispiel jetzt folgen werden.
An alle, die gerade zugehört haben und vielleicht zum ersten Mal zugehört haben, wir freuen uns, wenn du diesen Podcast teilst in deinem Netzwerk und auf Social Media und wenn du uns vielleicht auch folgst. Ansonsten wünsche ich allen Golfern und Golferinnen jetzt zum Wochenende, packt euch eure Bags zusammen, schnappt euch die Flypartner und Partnerinnen eurer Wahl, denn der Frühling ist da.
Allerdings 20
Yes.
Grad.
Es ist genau, es ist perfektes Golfwetter gerade. Ich kenne so viele Menschen, die jetzt gerade Freitagnachmittag auf dem Platz sind. Rainer, wir machen irgendwas falsch. Wir sollten jetzt auf dem Platz sein, eigentlich.
Das werden wir in Kürze tun, nehme ich an, ja.
Ja, genau. Also von daher, packt euch eure Bags, bucht euch eine Tee Time und ich wünsche euch allen ein schönes Spiel. Dankeschön.
Danke und bis bald.